Und dann machen sie beim Applaus immer so. Aber das mache ich lieber nicht, sondern ich widme mich dem Worte Gottes. Und zwar heute aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, dieses Mal die Verse 3 bis 11. 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Und ich möchte uns diese Verse lesen. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren. Noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Gnadenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn es etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Soweit dieser Abschnitt, über den wir uns heute Morgen Gedanken machen wollen. Nun, wenn wir versuchen, uns hineinzuversetzen in die damalige Situation, dann hat es die Gemeinde Jesu Christi damals mit einer ungeheuren Verfolgung zu tun gehabt. Die römische Staatsmacht tat alles, um den Glauben an den Herrn Jesus zu ersticken. Besonders so nach 250, nach 270 nach Christus, da ging das los. Zuerst örtlich begrenzt, aber dann über das ganze römische Reich. Wo immer Christen waren, sie wurden verfolgt. Hinzu kam aber noch etwas anderes. Und das war die Verführung durch eine falsche Lehre. Und dem musste natürlich mit aller Entschiedenheit und kompromisslos begegnet werden, weil es um das Evangelium ging, weil es um die Rettung von Menschen ging, durch das Kreuz, durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir das vergleichen mit unseren heutigen Gegebenheiten, dann fehlt uns zunächst einmal diese ungeheure Verfolgung. Nicht, dass der Staat alles christliche Schrifttum und alles christliche Liedgut verbrennt, dass du wegen einer christlichen Versammlung, so wie sie heute hier stattfindet, ins Gefängnis gehen musst. Oder aber, dass du um deines Glaubens willen getötet wirst. Das kennen wir so in unserem Land, in ganz Europa nicht. Dem Herrn sei Dank. Es ist gar nicht denkbar, zunächst mal mindestens in den nächsten Jahren nicht. Aber was wir kennen, das ist die Verführung. Und das mahnen die Gläubigen aus dem Osten an. Sie sagen, dort wurden wir nicht unbedingt verführt, dort haben wir um unser Leben gekämpft. Unser Leben war bedroht. Aber hier haben wir es mit Verführung zu tun. Und dann versuchen sie, alles enger zu ziehen und noch enger zu ziehen, und sie lassen die Kinder nicht mehr raus und so weiter. Sie fallen auf der verkehrten Seite vom Pferd herunter. Wir kennen die Verführung durch falsche Lehren und ein geheucheltes sogenanntes Christenleben, das sich mehr und mehr in die Gemeinden hineinschleicht. Und dem muss ebenso mit allem Mut und aller Entschiedenheit begegnet werden. Und zwar selbst dann, wenn du jung bist, so wie ein Timotheus. Wenn du jung bist im Glauben und unerfahren wie er. Das ist jedenfalls das, was wir hier lernen können und was uns der Apostel Paulus mit seinem Brief an Timotheus sagen will. Denn Paulus sagt zu Timotheus in Vers 3, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren als das, was ihr von mir gehört habt. Deshalb mein erster Punkt: Es ist notwendig, gegebenenfalls in der Gemeinde Weisungen zu erteilen. Nun sagt man ja, so etwas zu tun, das sei heutzutage nicht mehr dienlich. Das ist nicht mehr effektiv oder geeignet, und dass es unklug wäre und nicht mehr vernünftig, ja in hohem Maße unpassend und womöglich sogar rückwärtsgewandt. Man müsse doch die verschiedenartigen Stimmen in der Gemeinde hören und die wohltuende Pluralität mit einbeziehen und tolerieren und möglichst versuchen, dass zudem noch alles harmonisch verläuft. Aber ganz ehrlich, wenn wir wirklich unsere Bibel lesen, bis hin zur Offenbarung, dann darf und soll in der Gemeinde Jesu alles gefragt und erfragt werden im Hinblick auf das Evangelium. Dafür ist es ja gegeben, dass die Menschen fragen, dass sie sich orientieren. Was hat es mit diesem Evangelium auf sich? Keine Frage. Aber es kann niemals alles lehrhaft gesagt werden, was mir gerade so in den Sinn kommt. Was ich gerade so denke, zum Besten zu geben. Und deshalb sagt Paulus zu dem jungen Timotheus, dass er einigen Weisung erteilen soll. Nun wurde dieser Begriff damals immer dann verwendet, wenn es um eine einzelne Person gegangen ist. Zum Beispiel in einem Schreiben vom Gericht, dass ein Einzelner zum Gericht gehen musste. Oder wenn es etwa um einen militärischen Befehl an jemanden gegangen ist. Und das Neue Testament selbst ist voll mit diesem Wort. Es ist voll mit diesem Wort und seinem Gebrauch. So wurde es unter anderem von Jesus verwendet, bei dem geheilten Aussätzigen in Lukas Kapitel 5, Vers 14, dass Jesus gebot, dass er Weisung ihm gab, bloß nicht darüber zu reden. An Jairus und die Seinen in Lukas Kapitel 8, Vers 56, wo er sogar den Eltern gebietet und sagt, ihr lieben Eltern, redet nicht darüber. oder als Anweisung zum Lagern an die hungernden Massen bei der Speisung der 4000 in Markus Kapitel 8, Vers 6. Und auch in der Apostelgeschichte wird dieser Begriff recht häufig gebraucht. Und eben auch hier im ersten Timotheusbrief, wo Timotheus den Irrlehrern gebieten soll. Später dann auch den Witwen in Kapitel 5, Vers 17, damit sie ohne Tadel in ihrer Witwenschaft leben, oder den in der jetzigen Zeit Reichen in Kapitel 6, Vers 17. Er sagt, dass sie nicht hochmütig sind und sich nicht verlassen auf den Reichtum, der ihnen zu eigen ist. Das heißt doch, wenn die Verantwortlichen einer Gemeinde danach fragen, wie sie sich verhalten sollen im Hause Gottes, dann doch so, dass sie stets grundsätzlich gewillt sind, zu gebieten, wenn es notwendig erscheint. Das heißt, dann gibt es keine Vogel-Strauß-Politik mehr. Kein Wegschauen, kein in den Sand verschwinden und ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Kein Weggucken oder das hat noch Zeit. Kein Ach, dann wird wieder gleich geredet oder eine falsche Rücksichtnahme, sondern ein Weisung erteilen um Jesu Willen. Warum? Weil es um das Evangelium geht, weil es um das Kreuz geht, weil der Herr Jesus sein kostbares Leben gegeben hat. Und deshalb muss das Evangelium kristallklar bleiben, ohne Wenn und Aber. Und wenn wir uns als Gemeinde fragen, wie wir wandeln sollen im Hause Gottes, dann gilt für den Einzelnen immer solch eine Weisung auch anzunehmen und danach zu handeln, um Jesu Willen. Und das besonders im Hinblick auf die Lehre. Denn das war genau damals das Problem. Das war das Problem der Gemeinde Jesu. Nicht am Anfang, aber in späterer Zeit immer mehr und immer mehr. Sie hatten es schließlich mit anderen Religionen zu tun und diese Religionen, die hatten Irrlehren, natürlich. Und die versuchten, in die Gemeinde hineinzuströmen. Und dem musste begegnet werden. Es wurde anders gelehrt als das, was die Apostel der Gemeinde gesagt hatten. Es wurde mit Fabeln und mit endlosen Geschlechtsregistern sich abgegeben. Und das hat zum Streit geführt und eben nicht zur Förderung des Glaubens des Einzelnen. Wenn wir für unsere Generation darüber nachdenken, dann sind die Meinungen und scheinbar goldrichtigen Lehren heute so bunt und so vielfältig wie vielleicht niemals zuvor. Da gibt es Bewegungen, die Abendländisches und Fernöstliches miteinander vermengen, die Psychologie als Seelsorge ausgeben oder sogar okkulte Machenschaften in die Gemeinde hineintragen und praktizieren. Dann die schon einige Zeit rollende Feminismuswelle und in ihrem Gefolge die Gender-Mainstreaming-Ideologie. Mit diesem Schlagwort, jeder ist gleich. Ob du ein Mann bist oder eine Frau oder ein Kind, du bist gleich. Das geht an der Gemeinde nicht spurlos vorbei. Wir sind nicht auf einem heiligen Berg. Oder Stichwort paritätische Besetzung von Ämtern und Diensten. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Bundesrat einer Freikirche. Da stand eine Schwester auf, hat sich gemeldet am Mikrofon und sagte, also wenn vier Brüder in der Leitung einer Gemeinde sind, dann bitte auch vier Frauen. Ihr Lieben, das ist nicht der Geist Gottes. Das ist der Geist dieser Welt, ja. Das ist vielleicht linkes Gedankengut, ja. Aber für die Gemeinde Jesu doch recht fragwürdig. Und dann die große Vermischung der Religionen, die wie so eine Dampfwalze auf die Gemeinde Jesu unaufhörlich zurollt und manche Gemeinde bereits platt gemacht hat. Alle sind unsere Geschwister, nicht wahr? Oder wir müssen es lernen, die Wahrheit auch in anderen Religionen zu sehen. Auch da gibt es Körnchen von Wahrheit. Oder ein anderer Schlagsatz, die Ehe für alle müsse Einzug halten in Kirchen und Gemeinden. Hallo? Und das Allerbeste zum Schluss. Auch die Moslems sind unsere Brüder. Nun sollten wir ja immer dafür sein, miteinander zu reden, im Gespräch zu bleiben. Aber bitte, und jetzt sage ich es mal auf Norddeutsch, mit einer klaren Kante und ohne Kompromisse. Wenn es um das Kreuz geht, wenn es um die Erlösung geht. Und das war dem Apostel Paulus unwahrscheinlich wichtig. Das heißt, die Autorität eines heiligen Stuhls, die lehnen wir ab. Ohne Wenn und Aber. Da gibt es nichts, was man noch dazufügen kann. Die Verehrung von Heiligen und das bittende Anrufen von Toten brandmarkt die Heilige Schrift in 5. Mose 18, Vers 11 bis 12. Und sie sagt, oder der die Toten befragt, denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Oder das beliebte Kind in den Staatskirchen, die Kindertaufe, die zur Wiedergeburt führen soll und die Aufnahme in den Leib Christi in den Staatskirchen bedeuten soll, ihr Lieben, das lehnen wir als eine Irrlehre ab. Ich habe das alles durchgemacht. Ich habe das gelesen in meinem Gesangbuch, als ich gläubig geworden war. Durch die Kindertaufe wird das Kind wiedergeboren und Mitglied des Leibes Jesu Christi. Ich habe das katholische Gesangbuch immer noch in meinem Regal stehen. Nur aus diesem Grund, um das belegen zu können. Das heißt doch, im Zuge der ökumenischen Bestrebungen werden wir mehr und mehr merken, wie es da existenziell notwendig werden kann, klar zu reden, heiße Eisen anzufassen und eben Weisungen zu erteilen im Raum der Gemeinde Jesu für diejenigen, die das Evangelium weitergeben. Dass du dich damit nicht beliebt machen wirst, das dürfte jedem unter uns klar sein, keine Frage. Aber dieses sich beliebt machen, das ist so wenig dein Auftrag, wie es der Auftrag des Herrn Jesus gewesen ist, sich im Volk Israel beliebt zu machen. Und womöglich mit allen noch ein harmonisches Verhältnis zu leben. Das Schlagwort Jesu Christi war nicht anthropozentrisch, dem Menschen gemäß, sondern das Schlagwort Jesu Christi war theozentrisch, Gott gemäß. Jesus wollte immer aus der Perspektive seines himmlischen Vaters die Dinge sehen und hat die Dinge auch angepackt. Und dann sagt er weiter in Vers 5, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Deshalb mein zweiter Punkt, es ist notwendig, in der Gemeinde Weisungen zu erteilen mit Liebe. Mit Liebe. Das Erste, was er hier sagt, ist, dass du Weisungen erteilen sollst mit einer Liebe aus reinem Herzen. Ursprünglich hatte dieses Wort nur den Gedanken von etwas Sauberem, das vorher schmutzig gewesen ist. Aber in späterer Zeit hat sich das verändert und man gebrauchte jetzt dieses Wort zum Beispiel für Getreide, von dem alle Spreu gelöst war. Es war nur noch Getreide. Oder für Heeresverbände, aus denen die untauglichen Soldaten ausgemustert gewesen sind. Man wollte damit deutlich machen, das alles ist ohne diese verfälschenden Beimischungen. Und wenn jetzt Timotheus auf diese falschen Lehrer in der Gemeinde zugeht, dann sagt Paulus, soll er ebenso frei sein von diesen falschen Vermischungen. Dann ist es eben ganz wichtig, dass er zunächst einmal selber in die Stille geht und sich reinigt und sein eigenes Herz von seinem Herrn durchleuchten lässt und sich fragt, bin ich frei? Bin ich frei von aller Selbstgerechtigkeit, von allem Hochmut, von allem Stolz? Bin ich frei? Suche ich diesen Bruder oder diese Schwester auf, um sie zu gewinnen oder ihr oder ihm den Kopf zu waschen? Versucht mein Herz, den anderen zu verstehen? Will es ihm begegnen mit allem gebührenden Respekt? Denn erst wenn ich selbst diese Fragen für mich geklärt habe, erst dann kann ich wirklich ausbalanciert die Wahrheit in der Liebe gebieten. Und nur dann. Das Zweite, das er hier sagt, ist, dass er Weisung erteilen soll mit einer Liebe aus gutem Gewissen. Das bedeutet doch, wenn Timotheus sich entschließt, ein heißes Eisen anzufassen und auf den anderen zugehen will, dann ist es ganz wichtig, dass er zunächst einmal sich selbst im Spiegel anschauen kann, ohne sich zu schämen. Nicht? Du und ich, wir wissen doch, was wir gemacht haben. Wir wissen es doch nur zu gut. Und dann will ich einen anderen ermahnen und ihm Weisung geben, obwohl ich ganz genau weiß, was für ein Typ ich bin. Ich muss in den Spiegel schauen können, ohne mich zu schämen, schämen zu müssen. Warum? Weil er einen Mitwisser hat. Weil er einen Mitwisser hat, der durch sein gesamtes Leben hindurch mitgeht Und jede Tat und jedes Wort, jede Beleidigung kennt. Wie du dich deinen Nachbarn gegenüber verhalten hast, deiner Verwandtschaft gegenüber verhalten hast, der Mitwisser weiß es ganz genau und spiegelt es dir vor. Und genau das wird ihm wiederum helfen, mit der notwendigen Demut klar zu reden und was nötig ist, zu sagen. In dem Bewusstsein, was immer jetzt zur Sprache kommen wird. Mein Gewissen, das ist frei. Mein Gewissen, das ist gereinigt im Blut Jesu Christi. Ihr Lieben, das ist offensichtlich eine ganz andere Art als die, die wir gewohnt sind von den Nachbarn oder von der Arbeit. Nicht, wo doch sofort losgepoltert wird, wenn du irgendetwas falsch gemacht hast. Und mir jemand die Leviten lesen möchte und oft unkontrolliert Dinge ausspricht, für die man sich eigentlich nachher nur schämen kann. Meine Frau und ich, wir haben es vor kurzem erst wieder uns gesagt, wir haben es so gut getroffen mit unseren Nachbarn. Kein Streit, kein loses Gequatsche, sondern wirklich eine gute Nachbarschaft. Nein, wenn Timotheus sich genötigt sieht, in der Gemeinde Jesu Weisungen zu erteilen, dann in einer Liebe aus reinem Herzen und mit einer Liebe mit gutem Gewissen und das ist das Dritte, mit einer Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Wisst ihr, wenn der Grieche von Heuchelei gesprochen hat, dann war das für ihn Schauspielerei. Schauspiel und Heuchelei, das gehörte bei einem Griechen zusammen. Das war eins. Ein Heuchler war einer, der eine Rolle gespielt hat, einer, der etwas dargestellt hat, was er im Grunde genommen in keinster Weise gewesen ist. Heuchelei, das hat die Verstellung eines Menschen gemeint, der sich nach außen anders gegeben hat, als er tatsächlich war. Sein Wesen hat nicht dem entsprochen, was er vorgegeben hatte zu sein. Wisst ihr, an dieser Stelle muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr wisst, ich war Pastor in verschiedenen Gemeinden und in einer Gemeinde hatte ich mir einen Abschnitt vorgenommen, über den ich predigen wollte. Und an diesem Wochenende, ein verlängertes Wochenende, war die Nichte meiner Frau da. Und ich kam auf die Idee, sie anzusprechen, ob sie diesen Abschnitt nicht mit einem Schauspiel darstellen könnte. Ich wusste, sie hatte eine Begabung, und ich war ganz gespannt, wie sie meine Aufgabe an sie meistern würde. Und kurz vor der Predigt, ich glaube es war Samstagabend, da kam sie und sagte, Onkel Werner, ich mach das. Ich mach das. Eigentlich ein schüchternes Persönchen. Heute ist sie 40 Jahre alt. Ich mach das. Ich habe mich gefreut. Ich habe sie angekündigt in der Gemeinde und sie ging nach vorne so, wie sie eben war. Und als ich mich hingesetzt hatte und ihr gehörte die Bühne mit dem Mikrofon, war alles gut. Und dann fing sie an. Und ich dachte, Hä? Das ist nicht unsere Bettina. Das ist sie überhaupt nicht. andere Worte, andere Gestik, anderes Gehabe. Und mit Nachdruck hat sie geredet. Ansonsten ganz leise und ganz vorsichtig. Und als sie fertig war, ein tosender Applaus in der Gemeinde. Und ich habe so stark mitgeklatscht, dass mir die Handflächen hier nicht wehgetan haben, aber ich habe es gespürt. Sie war komplett anders, komplett. Das war nicht Bettina, das war eine Person aus diesem Abschnitt. Und ich wurde daran erinnert, das ist Schauspiel. Das kann man verbinden mit Heuchelei. Und wenn Timotheus auf die entsprechenden Brüder in der Gemeinde jetzt zugeht, um sie anzuweisen, nicht mehr Falsches zu lehren, dann eben nicht mit einem erheuchelten, zur Schau getragenen Glauben, der sowieso nichts nutzt und der dem Evangelium nicht würdig ist und dem man abspürt, dass was der Bruder mir sagt, das sind selbst gelebte und aufrichtig gemeinte Worte eines Glaubensmenschen, die ich annehmen darf. Das muss durchkommen. Und genau davon waren einige abgekommen, Vers 6, und haben sich einem leeren Geschwätz, man könnte auch übersetzen, einem leeren Gebabbel, Worthülsen, Dingen, die keinen Inhalt hatten, hingegeben. Sie wollten Lehrer für die Gemeinde sein, haben aber überhaupt nicht verstanden, von was sie da eigentlich gesprochen haben, aber dennoch Dinge behauptet, die nicht gestimmt haben. Ihr müsst das Gesetz halten, das Gesetz des Mose ist entscheidend und was sie nicht alles von sich gegeben haben. Und der Apostel sagt, so soll es nicht sein, auf keinen Fall. Und deswegen schließlich mein dritter und letzter Punkt. Es ist notwendig, in der Gemeinde Weisungen zu erteilen, das Gesetz richtig zu gebrauchen. Nicht das alttestamentliche Gesetz. Die einen sagen der Dekalog, die nächsten sagen die 10 Gebote, die übernächsten sagen die 10 Gebote und alles drumherum. Das Gesetz des Mose. Und dieses alttestamentliche Gesetz des Mose, das ist grundsätzlich gut. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere von euch aufstehen und sagen, Werner, das ist falsch. Nein, das ist gut. Das alttestamentliche Gesetz ist gut. Keine Frage, es kommt von Gott. Aber, und dieses Aber, das ist ganz entscheidend. Und der Apostel Paulus hatte sich nicht nehmen lassen, dieses Aber zu setzen. Aber nur dann, wenn es gesetzesgemäß gebraucht wird. Nur dann ist es gut. Und dieser gesetzesgemäße Gebrauch heißt, nur wenn du die 10 Gebote ein Leben lang hältst, dann wirst du errettet. Dann haben sie das Leben in sich und dieses Leben können sie dir geben. Aber du musst die 10 Gebote ein Leben lang halten, von deinem ersten Schnauferl bis zu deinem letzten. Nun wissen wir heute, die wir gläubige Leute sind, das kann man nicht. Das geht nicht. Da ist keiner, der das jemals getan hat. Also ist es kein Heilsweg. Es ist kein Heilsweg. Also sagt er folgerichtig in Vers 9, für einen Glaubensmenschen ist das Gesetz gar nicht bestimmt. Punkt. Natürlich stelle ich die Frage, warum? Warum eigentlich? Und wiederum gibt das Neue Testament Antwort und sagt, weil Christus des Gesetzes Ende ist, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Römer 10, Vers 4. Also wenn du Gerechtigkeit suchst, dann musst du nicht zum Gesetz. Du musst nicht noch mehr tun und mehr tun, sondern du musst auf Christus schauen. Christus ist des Gesetzes Ende. Aber wir haben gesagt, das Gesetz ist gut. Für wen dann? Für wen dann ist das Gesetz gut? Und die Antwort ist Vers 9b. Und in Vers 9 im zweiten Teil, da haben wir es gelesen, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder und Mörder und Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineinige. Und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, genau für die ist das Gesetz. Und wenn ich das so höre, dann frage ich wiederum, warum? Warum eigentlich? Und die Antwort? Damit diese Menschen, diese Menschengruppe, diese Menschen, die hier genannt werden, hoffentlich erkennen, dass sie dieses Gesetz nicht halten können. Dass es für sie kein persönlicher Heilsweg ist. Dass sie eigentlich zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, diese 10 Gebote zu halten. Und hoffentlich kommen sie zu dem Punkt, wo sie das sagen. Hoffentlich. Und wo sie sagen, ich gehe verloren. Ich gehe verloren, ich komme in die Hölle, es sei denn, ich wende mich zu Christus. Und jetzt würde der Galaterbrief antworten und sagen, so ist das Gesetz unser Erzieher gewesen, auf Christus hin. So ist das Gesetz unser Erzieher oder Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Ich schließe mit dem Wort aus Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und wenn wir diese Gnade hochhalten wollen, ich habe ja in meiner letzten Predigt darüber gesprochen, wie großartig, wie überdimensional diese Gnade ist, dann gilt es immer wieder neu, wenn es sein muss, Irrlehren abzuwenden. Weil es geht um das Evangelium. Es geht darum, dass Menschen errettet werden. Es geht darum, dass Gottes Sichtweise weiterhin Bestand hat in der Gemeinde Jesu und nicht die menschliche Sichtweise, sondern wie sieht es der Vater? Und dazu, glaube ich, sind wir alle, die wir Kinder Gottes sind, verpflichtet. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber Herr, wir können immer wieder nur neu danken für dein Wort. Du hast es gegeben. Es ist für uns die Grundlage der Apostel und Propheten, wie es dein Wort sagt. Auf dieser Grundlage sind wir erbaut und auf dieser Grundlage dürfen wir leben. Danke für diese Speise, danke, dass du uns zeigst, wie wir das anwenden können in unserem kleinen Alltag, den wir Tag für Tag mit dir bestreiten. Lob und Dank sei dir. Amen.